Wir wollen aufschlagen, wenn man seine Bibel dabei hat, kann man sie aufschlagen. Psalm 36, die anderen müssen erst ihr Handy starten. Psalm 36. Wir haben es vorhin schon gebetet, ein Teil des Psalms haben wir gebetet, aber das Besondere an diesem Psalm ist, dass er eigentlich zwei sehr, wie soll ich sagen, kontrastreiche Hälften hat. Psalm 36, da heißt es zunächst einmal dem Chormeister vom Knechte des Herrn von David. Offensichtlich entweder ein Lied oder wir würden heute wahrscheinlich ganz modern sagen Poetry Slam oder vielleicht ein Rap. Wir wissen nicht, ob gesungen wurde oder ob nur untermalt wurde mit der Musik. Ich lese zunächst einmal die Übersetzung nach Herder, die ist ein bisschen eher orientiert auch so am alten Luthertext. Spruch für den Frevler: in seinem Herzen ist Sünde. Keine Gottesfurcht hat er vor Augen. Trügerisch wähnt er in seinem Innern, keiner werde entdecken seine Schuld und keiner werde ihn verdammen. Seines Mundes Worte, wenn er spricht, sind Bosheit und Trug. Aufgehört hat er weise zu denken und Gutes zu tun. Auf seinem Lager sind er Frevel, bleibt stehen auf schlechten Weg, ohne Scheu vor dem Bösen. Der Herr, bis an den Himmel reicht dein Erbarmen, deine Treue reicht bis an die Wolken. Wie die Gottesberge ist deine Gerechtigkeit. Deine Gerichte sind wie die Tiefen des Meeres. Menschen und Tieren bist du ein Helfer, Herr. Wie kostbar ist, o Gott, deine Gnade. Zuflucht finden die Menschen in deiner Fittiche Schatten. Vom Mark deines Hauses werden sie satt, du tränkest sie aus den Strömen deiner Wonne. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Deine Güte bewahre denen, die dich verehren. Die lauteren Herzen sind, erhalte sie in deiner Treue. Der Fuß des Stolzen komme nicht über mich, des Sünders Hand, sie weise mich nicht hinaus. Siehe, die Frevler brechen zusammen, zu Boden sind sie geworfen und können sich nimmermehr erheben. Erster Durchgang, erste Beobachtung. Es tut manchmal gut, Bibeltexte in ihrer poetischen Form zu lesen, Bibeltexte zu lesen in einer schwierigen deutschen Fassung, weil es einfach auch schult, mit anderen und wacheren Sinnen zu lesen und zu verstehen, was meint er denn jetzt damit? Wir sind ja eher so geübt heute, entweder mit so kleinen Smileys zu kommunizieren oder mit Bildchen bei WhatsApp. Wir haben ja alles kürz und verdichtet, wir sagen nichts mehr konkret, man ahnt ungefähr, was der andere meint, aber naja, ist auch nicht schlimm, ist auch gut, mache ich ja selber auch mit meinen Kids, kein Problem. Selbst im Ältestenkreis haben wir jetzt eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um uns gegenseitig zu informieren, das ist manchmal ganz lustig. Aber dann tut es gut, auch wieder zu merken, dass es Gott verdient, so will ich es einmal sagen. Das ist die Größe, die Schönheit, die Erhabenheit, die Majestät Gottes verdient, dass man sich Gedanken macht, wie drücke ich etwas aus? Welche Worte wähle ich, um Gott damit zu loben? Wie kreativ bin ich, um zu beschreiben, wer und wie Gott ist? Und dieses Lob Gottes in diesem Text ist so poetisch gestrickt, immer so auch ein Stück, wie es im Hebräischen üblich war, ein Gedanke, leicht variiert, gedoppelt. Also zum Beispiel, bis an die Himmel reicht dein Erbarmen. Der gleiche Gedanke noch einmal leicht variiert, deine Treue reicht bis an die Wolken. Himmel und Wolken und Größe und Weite und Eigenschaft Gottes werden sozusagen noch einmal unterstrichen. Bis an die Himmel reicht dein Erbarmen, deine Treue bis an die Wolken. David lobt Gott, weil er es verdient und weil er einem Geheimnis auf die Spur gekommen ist, weil er entdeckt, dass bei Gott Erkenntnis ist und Weisheit. Weil bei Gott, wenn er Gott anschaut, etwas mit ihm und mit seinem Denken und mit seinem Geist persönlich geschieht. Irgendetwas, so merkt er, verändert sich, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin. Vielleicht hat er eines Abends in Jerusalem auf seiner Veranda, in seinem Palast gesessen, so stelle ich mir das jedenfalls vor, und er hat nachgedacht über die Menschen in seiner Umgebung, über seine eigenen Erfahrungen in Kriegen, über seine Erfahrungen mit Menschen in seiner Umgebung, die ihn vielleicht betrogen haben, wo er Hoffnung hat, es werden gute Mitstreiter in seiner Armee und wo sich das dann nicht bestätigt hat. Und er kontrastiert sozusagen das Denken, wie diese Menschen unterwegs sind, die Gott nicht kennen. Übrigens interessant, auch zur Zeit Davids im alten Israel gab es schon die, die von Gott nichts wissen wollten. Es ist keine Erfindung der Neuzeit. Die Bösen gab es immer. Und ich vermute mal, sie waren schon immer in der Überzahl. Und er schaut sozusagen diese Menschen an und denkt darüber nach, was geht in Menschen vor, die mit Gott nicht unterwegs sind. Und er beschreibt das, indem er sagt, im Herzen, ich nehme jetzt meine andere Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen, wie eine Person, wie ein Kobold, wie so ein kleines Wesen im Innersten und flüstert ihm ins Ohr, was er tun soll. Und dann geht die Deutung oder geht die etwas leichtere sprachliche Übersetzung in der Bibel, der Neuen Genfer Übersetzung, weiter und sagt, sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Und ich finde diese Formulierung so wunderbar, nicht den Umstand, aber diese Formulierung, weil sie so modern ist und genau beschreibt, was so ein Stück weit der Zeitgeist heute ist. Wir haben große, große Mühe, uns zu unterstellen. Wir haben große Mühe, Anweisungen auszuführen. Wir haben große Mühe, Direktiven sozusagen oder Gebote und Verbote zu hören, zu beachten. Ihr müsst euch nur mal an Ampeln stellen. Wie nervig es ist und wie unendlich lange scheinbar so eine Rotphase gehen kann. Also wenn dort einer an einer Ampel stehen bleibt und wirklich auf grün achtet, hat er wahrscheinlich ein kleines Kind an der Hand. Ansonsten läuft man so drüber. Mittlerweile gibt es, jetzt habe ich letzte Woche im Radio gehört, Schulungsprogramme der Polizei mit jungen Leuten, die ihnen beibringen, es kann tödlich sein, Handy mit Ohrstöpsel zu hören oder große, moderne, schalldichte Ohren, wie heißen die Dinger da, diese Lautsprecherboxen auf den Ohren zu haben, ja, sich voll dröhnen zu lassen, den Blick gesenkt und dann gegen fahrende Trams zu laufen. In München gab es einen Todesfall vor 14 Tagen, 3-4 Wochen mit einer 15-jährigen Schülerin. In Herbrichting, in der Nähe von dem Ort, wo ich wohne, ist ein junger Mann vom Zug erfasst worden, weil er Handy hörend, schauend die Gleise des Zuges überschritten hat. Es gibt mittlerweile eine steigende Zahl von Verwundungen, Verletzungen und Todesfällen von jungen Leuten, die nicht begreifen, dass man, auch wenn Musik läuft, das Leben drumherum irgendwie doch noch stattfindet. Augen auf im Straßenverkehr ist so aktuell wie nie zuvor. Diese Menschen, jungen Leute, Autofahrer, die es nicht aushalten können, dass sie, weil schon orange ist an der Ampel, sie sollten jetzt bremsen. Was macht man? Man gibt Gas. Ja. Und ich denke mir manchmal so, man könnte richtig reich werden, wenn man an der Ampel steht und zählt und sich die Nummernschilder merkt. Gell, das ist unglaublich. Wir tun uns schwer, uns unterzuordnen. Sich Gott zu unterstellen, als jemanden, der einen Weg für mich in meinem Leben hat, der mir sagt, was gut ist, der mir sagt, wo es lang geht, kommt Menschen, die in ihrem Innersten sozusagen ohne Gott leben wollen, je länger, je weniger in Frage. Trügerisch denken sie über alles Mögliche nach, sie laden Schuld auf sich, sie hassen andere und es macht ihnen Spaß. Über ihre Lippen kommt nichts als Lug und Trug. Es liegt ihnen nichts daran, vernünftig und weise zu handeln, Gutes zu tun. Und selbst wenn sie im Bett liegen, so dann die Übersetzung, schmieden sie böse Pläne. Menschen, die ohne Gott leben, die Gott nicht kennengelernt haben, tun das, was alle um sie herum tun. Menschen, die Gott nicht kennengelernt haben, haben Strategien entwickelt, in einer Welt, in der Böse mit den anderen böse umgehen, zurechtzukommen. Man kann ihnen da keinen großen Vorwurf zunächst einmal machen. Man muss sich irgendwie arrangieren. Man muss irgendwie die Spielregeln der Gesellschaft mitspielen, um durchzukommen, um zu überleben, um weiterzukommen. Und weil vieles böse gedacht wird und weil vieles böse getan wird, weil in einer Ellbogengesellschaft man auch mit Ellbogen sich gegenseitig den Weg nach vorne freikauft und freistößt und freidrängelt, muss man halt schauen, wie man zurechtkommt. Und in dieser Gesellschaft lernt man dann eben so zu denken, dass man möglichst irgendwie weiterkommt. Schuld eingestehen, sagen, das habe ich verkehrt gemacht, das ist mir nicht gelungen, da habe ich mich getäuscht, ist da nicht vorgesehen. Man schiebt die Schuld gerne auf andere. Man stellt sich nicht zu seinem Versagen, sondern es sind die Umstände. Ich hatte einen Sportlehrer, wenn er mit dem Volleyball spielten und ihm misslang ein Schlag, das war immer ganz schlimm. Wir haben uns nachher einen Spaß draus gemacht irgendwie. Wir haben dann, der Spruch machte nachher die Runde in der Turnhalle, das war der Seitenwind. Aber er war es nicht. Er war es auf keinen Fall. Es muss irgendein Umstand gewesen sein. Ja. Plötzlich tat sich die Erde auf. Ich weiß nicht, es war immer irgendetwas. Wir mögen es nicht, uns zu unterstellen und eine Ordnung zu akzeptieren. Und das, was dann geschieht für diesen Menschen, ist, dass er, weil er sein ganzes Leben lang in dieser Welt so denkt und lebt, dieses Denken ganz tief in seinem innersten Wesen eingeschliffen wird. Man muss sich selbst durchboxen, sagen wir. Man muss für sich selber sorgen. Denk an dich selbst, sonst denkt niemand an dich. Man muss sich sozusagen selber beweisen. Man muss alles selber machen. Man muss sich seine Anerkennung besorgen. Man muss sich über den anderen erheben, um ein Stück weiterzukommen. David denkt darüber nach und sieht, ja, so in dieser Welt, in seiner Welt, in unserer Welt, so sind sie unterwegs. Menschen, die in ihrem Innersten Böses Sitzen haben, sie kommen von sich aus nicht raus. Sie suchen nicht das Gute. Sie tun nicht das Gute. Sondern sie sind in ihrer Welt des Denkens gefangen. Und dann kontrastiert er, stellt er auf der anderen Seite sozusagen nicht den ganz Klugen gegenüber, dem er sagt, ja, und jetzt kommt sozusagen der Fromme, der Edle, und bei dem ist das ganz anders. Das sagt er interessanterweise nicht. Sondern er beschreibt jetzt Gott. David sagt nicht, der Fromme ist automatisch sozusagen der Goldene, und dann gibt es die Schwarzen, die Kohlemenschen und die goldenen Menschen. Es ist halt so. Die Bösen, die Dunklen, die Hellen, die Guten. Sondern er beschreibt etwas anderes. Er guckt woanders hin und er sagt, Herr, er guckt sozusagen Gott an. Er guckt von den Menschen weg und sagt, das Gegenteil von Gut und Böse ist nicht der gute Mensch, sondern das Gegenteil von dem Bösen ist Gott. Gott. Und jetzt schaut er zu Gott und sagt, Gott, das Erste, was ich an Gott entdecken kann, ist, deine Güte reicht bis an die Himmel, deine Treue bis an die Wolken. Die Musiker unter uns wissen, das ist jetzt ein Lobpreislied aus der Jugend von mir, also auch schon richtig mit Bart. Ja, Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel. Wie geht das? Herr, ne, so, gibt es in zwei Versionen und dann, okay, mit und ohne Gitarre, mit Notentreffer und auch ohne. Gottes Güte ist unendlich groß. Wo beginnt der Himmel? Wo hört der Himmel auf? Gottes Güte reicht bis an die Himmel. Von Gott, wir können auch die andere Richtung sehen, von Gott bis auf die Erde runter drückt die Güte und Gnade Gottes. Gott hat in seinem Herzen so viel Liebe, so viel Güte, so viel Erbarmen, dass von ihm, von seiner Herrlichkeit, egal wo wir ihn denken, räumlich, von Gott bis auf die Erde runter Güte und Barmherzigkeit. Wie kostbar ist, oh Gott, deine Gnade. Da wird gestaunt. Da wird gestaunt über die Größe, über die Weisheit Gottes. Und David schaut diese Welt an in ihrer Materialität und erdenkt die Berge, das Meer und alles wird für ihn wie zu einem Symbol, wie zu einem Hinweis für das, was Gott tut. Die Berge. Herr, deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge. Wie lange dauert es, bis richtig große Berge verschwunden sind? Gottes Gerechtigkeit überdauert nicht nur einen Berg, sondern viele Berge. Ein Bild für die Unveränderbarkeit der Güte und der Gerechtigkeit Gottes. Groß, stark, majestätisch, unveränderbar. Du bist gerecht. Und wenn du urteilst, Gott, wenn du dir Gedanken machst und wenn du Urteile sprichst über Menschen, über Situationen, wenn du mich anschaust, dann urteilst du nicht wie vielleicht viele Herrscher so leichtfällig und leichtsinnig dahin und ist eben so und jetzt geh und hast einen Fehler gemacht und bist entlassen und wirst für den Arbeitsmarkt freigestellt. Was hören wir nicht manchmal alles so? Schnell dahergesagt. Geh doch weg, du bist dumm, du taugst nichts. Gottes Urteile sind tief, sind weise, haben ein ungeheures Fassungsvermögen an Weisheit. Wir fragen uns manchmal, ja, wo kann man das denn sehen? Ich finde das immer so faszinierend in der Gabe der Weisheit im Neuen Testament. Speziell als Jesus gefragt wird, als man ihm eine Falle stellen will. Und Jesus bei der Frage nach den Steuern, wo sie ihm dann festnageln wollten, wenn er jetzt sagt, wir wollen dem Kaiser oder wir sollen dem Kaiser Steuern zahlen, dann ist er kein guter, frommer Jude. Und dann haben wir ihn. Und Jesus nimmt eine Münze und sagt, guck mal, was draufsteht auf der Münze. Eine wunderbare, unverfängliche Antwort. Ha, der Zahlwert natürlich, ist klar. Und ein Bild. Welches Bild? Das Bild des Kaisers. Und dann war deutlich, okay, dann gehört diese Münze dem Kaiser. Und dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und dann, auch wieder so hebräisch gedoppelt, gebt Gott, was Gott gehört. Und die Juden wussten sofort, was Jesus meint. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch ist Geschöpf Gottes. Der Mensch gehört Gott. Und er sagt den Frommen, dann gebt euer Herz Gott zurück. Gebt euch Gott in die Hände. Gebt euch selber wieder zu Gott hin. Eine Weisheit, eine Antwort zu einer Frage so ganz anders, so tief, so kraftvoll, so auf den Punkt gebracht, worum es geht. Sie wollten ihm eine Falle stellen und er entlarvt ihr böses Herz, ihre Heuchelei, ihre Verlogenheit und sagt, seht zu, dass ihr selbst mit eurem Herzen wieder zu Gott kommt. Darum geht es. Gott, wir sind seine Weisheit so tief. Und dann heißt es dann weiter, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Auch vertont, ist auch ein Lied, das wir irgendwo singen, das im Neuen in unseren Liederbüchern vorkommt oder auch in den Lobpreisliedern. Und interessant dabei ist, was David erkannt hat. Wo kommt eigentlich die ganze Weisheit her? Wo kommt es denn her, dass Menschen weise sein können? Wo kommt es denn her, dass Menschen entdecken können, sich in der Welt zu orientieren, die so finster und so dunkel ist? Wie bekomme ich diese Orientierung? Wie bekomme ich sozusagen die Wegweisung und die Weisheit von Gott? Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und da finde ich es so faszinierend, dass Jesus, als er in die Welt kam, um uns zu erlösen, sagte, ich bin das Licht der Welt, wer an mich glaubt, wird nicht mehr verloren gehen. Ich bin das Licht der Welt. Und in dem Licht Jesu, in der Begegnung mit Jesus und in der Begegnung mit Gott, werden uns die Augen geöffnet und wir können sehen. Wenn man Licht macht, sieht man in der Dunkelheit. Man sieht, wer man selber ist und man sieht um sich herum klar die Dinge des Lebens, des Alltags. Bei dir ist die Quelle des Lebens, das bedeutet, wer zu dir kommt, findet Leben. Wer zu dir kommt, ist genau dort, wo alle Weisheit beginnt. Wer zu dir kommt, bekommt Orientierung und weiß, wer er selber ist. Und wir können uns orientieren, ob wir dir folgen, deiner Weisheit folgen oder ob wir bleiben, wo wir sind. Ob wir in der Dunkelheit bleiben wollen. Im Jakobusbrief, im Kapitel 3, geht es auch um die Frage, wie gestalten wir Leben im Reden? Da heißt es dann, wem Weisheit mangelt, der solle um Weisheit sozusagen beten. Und dann kontrastiert auch hier wieder Jakobus die Haltung des menschlichen Herzens ohne göttliche Inspiration, ohne göttliche Weisheit und dann die Weisheit, die von Gott kommt. Die Weisheit, die man findet für sein Leben, wenn man sich Gott unterordnet, wenn man in das Licht tritt, wenn man zur Quelle des Lebens kommt. Jakobus Kapitel 3, Abvers 17 lese ich. Die Weisheit hingegen, die von Gott kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich, bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Herrlich, oder? So klar. Ich finde immer das so schön an der Bibel, dass die Bibel uns da auch so was so Verhaltens- und Charaktereigenschaften angeht, eigentlich nicht im Dunkeln lässt. Sie beschreibt hier ganz positiv, wer Weisheit will, wer zu Gott kommt, wer zur Quelle des Lebens kommt, wer in das Licht tritt, wird unterwiesen und findet Weisheit bei Gott und von Gott und wird fähig in seinem Wesen, sich so zu verhalten, dass das in mir und bei mir stattfindet, was hier beschrieben wird. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Das bedeutet, dort, wo ich zu Gott komme, Wo ich die Weisheit aufnehme, wo ich mich an ihr orientiere, werde ich rein und werde ich heilig. Wer diese Weisheit aufnimmt, wir können das mal auf uns persönlich so lesen und beziehen, wer diese Weisheit aufnimmt, wird friedfertig. Wer sich von der Weisheit Gottes leiten lässt, agiert freundlich und ist korrekturfähig. Das finde ich kolossal. Wir erleben ja manchmal solche Leute, die sagen, so spricht der Herr, und dann kriegt man die Wahrheit um die Ohren gehauen. Und da kann man aber auch, ne, weil das vom Herrn kommt, da kann man auch nicht mehr diskutieren. Also da, so ist der Herr. Dann immer, oh, hallo, hallo. Und hier heißt es, die Weisheit von Gott lässt sich etwas sagen. Die ist weise, ist weich, ist nicht hart, ist nicht beliebig, aber ist weich, ist sanft. Lässt sich etwas sagen, lässt sich korrigieren. Beharrt nicht auf dem Standpunkt. Die Weisheit, die von Gott kommt, wenn sie in dein Leben kommt, macht dich barmherzig, bringt Erbarmen und bringt Gutes hervor. Du musst mit der Weisheit von Gott dich nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Du bist unparteiisch. Du bist weise und ergreifst die Sicht von Gott, und dir ist wichtig, dass das von Gott zum Tragen kommt, was er dir deutlich gemacht hat. Die Weisheit, die von Gott in dein Herz kommt, macht dich frei von Heuchelei. Dir ist die Wahrhaftigkeit und die Aufrichtigkeit wichtig. Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter Frieden säen. Ist das nicht herrlich? Ich finde das so schön, dieses Bild. Dass Frieden dort entsteht, wo man Frieden sät, wo man ihn stiftet, wo man darauf verzichtet zu streiten. Und die Verse davor, nur wieder auch als Kontrast, die Verse davor, da heißt es dann, hält sich jemand unter euch selbst für weise und verständlich, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Ja, super. Aber die Wirklichkeit, die beschreibt jetzt Jakobus, ist oft anders. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht, wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit Weisheit. Ihr würdet nämlich damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz und gar auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Wow, ein klares Wort. Weisheit, die von Gott kommt, befähigt zum Frieden. Weisheit, die von Gott kommt, macht einsichtig. Weisheit, die von Gott kommt, verändert mein Herz. Weisheit, die von Gott kommt, zeigt mir, wo die Quelle ist, wo das Licht ist, wo ich Veränderung finde, wo Gott mir begegnet, mich korrigiert und wo er mich in seiner Nähe sozusagen sein lässt, damit seine Nähe mich verändert. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, heißt es, da beschreibt es Paulus so, im Ansehen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in das Bild seiner Herrlichkeit. Das, was wir anschauen, prägt uns. Wir hatten es vorhin mit den jungen Leuten, die mit den Kopfhörern und dem Telefon sozusagen gesenkten Blickes durch den Straßenverkehr gehen. Das, was ich anschaue, prägt mich, fesselt mich, engt meinen Blick ein. Schaue ich die Weite und die Größe und die Herrlichkeit Gottes, wird mein Herz und mein Denken weit und groß. Ich lade uns ein dazu, darüber einmal so nachzudenken, ob ich zu dieser Quelle gehe, ob ich diese Weisheit von Gott so will, ob ich sozusagen in der Nähe Gottes ihn anschaue, ihn lobe, ihn verehre, schaue, sozusagen durch den Psalm hindurch oder auch in dieser Natur, wie groß die Güte, die Liebe, die Kreativität Gottes ist. Ich war jetzt kürzlich auf einer Schulung, einer Tagung mit Geschwistern und da ging es um die Aufgabe, wo in der Erziehung oder wo in der Geschichte meines geistlichen Lebens oder meines Lebens in der Familie haben mir Kinder geholfen, Wesenseigenschaften Gottes zu erkennen? Wo im Leben mit meinen Eltern oder wo ich mit meinen Kindern, Kinder mit den Eltern, also in diesem familiären Kontext hin und her, wo habe ich etwas an meinen Kindern, durch meine Kinder, an meinen Eltern, durch meine Eltern, wo habe ich etwas gelernt von dem Wesen der Güte und der Größe Gottes? Was ist mir da deutlich geworden? Da haben sich in verschiedenen Gruppen ausgetauscht, hat das dann aufgeschrieben. Und dann war eine solche Fülle, ein solcher Reichtum an Erfahrungen des Wesens und der Größe und der Güte Gottes dort, dass ich so dachte, wenn wir das alle Zeit vor Augen hätten, wie würde es unsere Art zu beten verändern? Wenn ich sehe, dass Gott hilft, wenn ich sehe, dass Gott treu ist, wenn ich anschaue, dass Gott mich liebt, wenn ich merke, dass Gott mir vergibt, wenn ich sehe, dass Gott mir Türen öffnet, wenn ich sehe, dass Gott sozusagen mich aushält, dass ich Tag und Nacht zu ihm kommen kann, dass er mich in seine Arme schließt, dass ich bei ihm kuscheln kann, dass ich bei ihm zur Ruhe finde, wenn ich aufgeregt bin, dass ich entdecke, Gott ist großzügig, so wie mein Vater mit mir großzügig war. Wenn ich mir das vor Augen führe, wie anders müsste ich beten, als wir oft tun? Mit welcher Zuversicht müssten wir zu Gott kommen? Mit welcher Freude müssten wir in seine Arme laufen? Wohlwissend, wir sind geliebt, wir sind angenommen, weil wir es doch gelernt haben an unseren Eltern, weil unsere Kinder uns geholfen haben, Einsichten aus der Bibel lebendig sozusagen in den Alltag übersetzt bekommen zu haben. Wer Gott anschaut, wer hinguckt zu Gott, wer entdeckt, wie Gott ist, wer das Licht Gottes schaut, wer die Weisheit von Gott will, dessen Herz wird weit, dessen Geist wird weit, dessen Wege werden friedevoll, werden lichtvoll. Es kann nicht anders sein. Dann können wir sagen, willst du damit sagen, alles wird gut und sozusagen ein Stück Himmel auf Erden? Ein Stück Himmel im Herzen. Etwas vom Himmel im Herzen. Ja, das ja. Aber David schaut auch nüchtern genug in seine Umgebung und sagt, der Fuß des Stolzen komme nicht über mich. Dass mein Herz ein Stück Himmel in sich trägt, dass ich sozusagen mich sehne nach der Weisheit von Gott, dass ich versuche, das Licht Gottes nicht nur zu sehen, sondern im Licht Gottes zu leben und vom Licht Gottes selber erhellt zu sein und angezündet zu sein. Das ist die eine Seite. Aber das hindert den Bösen nicht, der Tag und Nacht nachdenkt, wie er sich durchsetzen kann, wie er vielleicht einen Vorteil erzielen kann. Das hindert den Bösen nicht, mich zu treten. Das hindert oft den Bösen nicht, mir übel mitspielen zu wollen. Das hindert den Bösen nicht, sein Spiel zum Ziel zu bringen. Sein Verhalten wird er deswegen nicht automatisch aufgeben. Vielleicht wächst in ihm hier und da die Sehnsucht. Wir werden in diesen Tagen ja mit dem Buscafé unterwegs sein. Und vielleicht ist es so, dass dort Menschen sozusagen darunter leiden, immer getreten zu werden und zu merken, es wird in ihnen selbst immer dunkler und sie wollen das gar nicht. Sie sehnen sich nach Licht, sie sehnen sich nach Leben, sie sehnen sich nach Güte. Aber sie wissen nicht, wo Gutes und Güte zu finden sein soll in dieser Welt. Sie kennen die Quelle nicht. Und dann ist es gut, wenn wir sie einladen können, wenn wir sie hinweisen können auf die Quelle, die bei Gott ist. Des Sünders Hand weise mich nicht hinaus. David weiß, dass die Bösen weiter gegen ihn agieren, dass sie sozusagen ihr Spiel nicht aufgeben. Aber er weiß, dass die Veränderung möglich ist, weil er die Quelle kennt. Weil er die Quelle kennt in seinem Leben und weil er weiß, dass sozusagen der lebendige und gütige Gott die Macht hat, mein Denken und mein Herz zu verändern, da, wo ich mich ihm hinhalte, da, wo ich zu ihm komme. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und von Gott kommt sozusagen Sättigung, kommen Wonne, kommen Ermutigung, kommt Gnade, kommt Güte, kommt Erbarmen, kommt Trost, kommt Schutz. Wer in dieser Welt und an dieser Welt leidet, wer ausbrechen will aus diesem Festgelegtsein, immer nur Böses zu tun, böse zu denken, wer selber anders leben möchte, wende sich zum Licht, zur Quelle des Lebens und zu dem, der das Licht ist. Deine Güte bewahre denen, Herr, die dich verehren, die lauteren Herzen sind, erhalte ihnen deine Treue. Wer Christus folgt, wer zu Gott kommt, wird erleben und erfahren, dass die Güte kein Ende hat. Sie reicht bis an die Himmel. Dass das Erbarmen Gottes nicht zu Ende geht. Sie reicht bis an die Wolken. Gottes Größe, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen hört nicht auf. Er ist die Quelle und bei ihm werden wir erneuert, finden wir Weisheit, finden wir Leben, finden wir Freude und finden wir jenes Licht, das in uns ein wenig leuchtet und andere ansteckt und anderen die Sehnsucht weckt, so wie du, so ähnlich wie du, so ein bisschen von dem, was in dir lebt. Das möchte ich auch. Wo finde ich das? Wo kriege ich das? Und dass wir dann erzählen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dass wir beschreiben, dass wir selber in seiner Gegenwart immer wieder auch erneuert werden. Und dass wir bei Gott mit unserem bösen Herzen jemanden haben, der uns aufnimmt, der uns vergibt, der uns reinigt, der uns erneuert und der uns Weisheit gibt, wenn wir merken, ich weiß gerade nicht, bei ihm finden wir Wegweisung. Bei ihm finden wir Worte, die uns die Richtung zeigen. Die Weisheit, die von Gott kommt, kommt vom Licht, führt ins Licht und macht mich Licht inmitten dieser Welt. Amen.